ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Und hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jasser Speck, schön, dass Sie dabei sind. Die Berliner Landespolitik beschäftigt sich weiterhin mit der Frage, ob bei der Vergabe von Fördergeldern an Projekte gegen Antisemitismus alles rechtens verlaufen ist. Nach dem bisherigen Stand der Zeugenanhörungen im Untersuchungsausschuss sehen die Koalitionsfraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus keine Grenzüberschreitung von Abgeordneten. Ihre Zwischenergebnisse haben CDU und SPD heute vorgestellt. Kirsten Buchmann berichtet.
Die Koalition sieht die Verantwortung bei der Kulturverwaltung. Diese habe bei der Fördermittelvergabe für Projekte gegen Antisemitismus rechtswidrig gehandelt, so der CDU-Abgeordnete Stefan Lenz. Aus Sicht des SPD-Abgeordneten Matthias Kollatz liegt die Verantwortung bei der ehemaligen Kultursenatorin Sarah Whittle-Wilson und deren Vorgänger Joe Cialo. Die Voten der oppositionellen Grünen und Linken für den Abschlussbericht stehen noch aus. Daniel Wesener von den Grünen kritisiert, der CDU-Abgeordnete Christian Goyni habe erheblichen Druck auf die Senatorin ausgeübt, ihre Entscheidung bei der umstrittenen Fördergeldvergabe zu fällen. Dagegen sieht der CDU-Abgeordnete Lenz bei Goyni keine Grenzüberschreitung und keine unzulässige politische Einflussnahme. Verwaltungen müssten standhalten und Nein sagen können, sagt Lenz. Ähnlich argumentiert der SPD-Abgeordnete Kollatz. Er kritisiert allerdings den Tonfall und fehlenden Respekt Goynis. Beide Abgeordnete Lenz und Kollatz finden, Verwaltungsmitarbeiter hätten im Vorfeld nicht deutlich genug darauf hingewiesen, dass es sich bei der umstrittenen Fördergeldvergabe um eine rechtswidrige Entscheidung handele.
Kirsten Buchmann war das aus unserer landespolitischen Redaktion. Die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Brandenburg hat sich seit 4 Jahren annähernd verdoppelt. Das hat heute die Fachstelle Antisemitismus Brandenburg in ihrem aktuellen Monitoring-Bericht deutlich gemacht. RBB24 Landespolitik-Reporter Thorsten Südow hat die aktuellsten Zahlen.
Im vorigen Jahr gab es rein rechnerisch nicht einen Tag, an dem kein antisemitischer Vorfall im Land Brandenburg registriert wurde. 461 Vorfälle, vom Tomatenwurf auf eine Jüdin in Oranienburg bis zu volksverhetzenden Rufen aus dem Gästeblock im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion. Immer unverhohlener trete Antisemitismus zutage, berichtet Felix Klepzig von der Fachstelle Antisemitismus. Sie versteht sich als Erstanlaufstelle für Betroffene von Anfeindungen.
Gewaltaufrufe gegen Jüdinnen und Juden sowie Vernichtungsfantasien werden öffentlich geäußert. Nationalsozialismus und Holocaust stellen dabei häufig den Bezugsrahmen dar. Aussagen wie "tötet alle Juden" oder "dich sollte man vergasen" werden unverhohlen und laut wahrnehmbar gerufen. Zudem steigt die Zahl von Bedrohungen und körperlichen Angriffen.
Rund 45% der Vorfälle haben laut Fachstelle einen rechtsextremen Hintergrund. 84 Fälle gehen auf anti-israelischen Aktivismus zurück und in 10 Fällen wird von einem islamistischen Hintergrund ausgegangen. Der Monitoringbericht gibt für das vergangene Jahr 366 Fälle von verletzendem Verhalten und 43 gezielte Sachbeschädigungen an. Mit 76 gab es die meisten antisemitischen Vorfälle im Landkreis Oberhavel. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Brandenburg, Andreas Büttner.
Also wir haben natürlich in Oberhavel die meisten Fälle, weil da die Gedenkstätten Ravensbrück und Sachsenhausen liegen. Die muss man mit einberechnen. Aktuell haben wir in Oranienburg aber auch ein Problem, insbesondere mit Schierereien, was aktuell stattfindet in mehreren Orten innerhalb Oraniensburg, was gegen Jüdinnen und Juden gerichtet ist. Das macht uns gerade schon Sorgen. Wir beobachten das in enger Kooperation mit der Polizei.
Antisemitismus dürfe von der Gesellschaft nicht hingenommen werden, sondern es müsse gemeinschaftlich dagegen vorgegangen werden, fordert der Staatssekretär im Brandenburger Sozialministerium Johannes Wagner. In der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus setzen die Fachstelle und das Netzwerk Tolerantes Brandenburg auf Bildungsangebote an Schulen, aber auch bei der Polizei. Das reiche nicht aus, argumentiert Antisemitismusbeauftragter Büttner.
Ich glaube aber, dass es nicht nur eine Bildungsfrage ist, sondern es ist auch eine Machtfrage. Es ist eine Frage, wie viel wir einsetzen können, wie viel Personalressourcen wir einsetzen können, wie viel finanzielle Ressourcen wir einsetzen können, um auch gerade das, was im Internet rüber schwappt, dann auch tatsächlich bewältigen zu können, Gegennarrative entwickeln zu können, gegen das, was insbesondere in den sozialen Medien gerade stattfindet, weil wir sehen ja auch einen hohen Anteil an Vorfällen aus den sozialen Medien heraus.
Viele Jüdinnen und Juden fühlten sich nicht sicher in Brandenburg und sie hätten Furcht davor, in der Öffentlichkeit sichtbar zu werden, berichten Mitarbeiter der Fachstelle Antisemitismus in Potsdam. Mit dem Überfall von bewaffneten Hamas-Anhängern von Gaza aus auf Israel im Oktober 2023 seien die Anfeindungen hier häufiger geworden.
Das war RBB24 Landespolitik-Reporter Thorsten Südow über den neuen Monitoring-Bericht der Fachstelle Antisemitismus Brandenburg. Und Brandenburg ist dabei kein Einzelfall. Laut der Beobachtungsstelle RIAS gab es in Deutschland im letzten Jahr 24 antisemitische Vorfälle pro Tag. Schon im Frühjahr war es zu trocken in der Region. Das ging dann im Sommer genauso weiter. Den Flüssen in Brandenburg macht das zu schaffen. Besonders die Elbe und die Oder führen zurzeit ungewöhnlich wenig Wasser. Die Pegelstände der Havel und der Spree sehen aber vergleichsweise entspannt aus. Warum das so ist, darüber hat unser Reporter Felix Leitmeier unter anderem mit einem Berliner Gewässerexperten gesprochen.
Die Pegelstände der Gewässer in der Region, laut Cedric Ansorge vom Landesamt für Umwelt Brandenburg, sind sie teils historisch niedrig.
Es sind sowohl die Grundwasserstände sehr niedrig als auch die Abflüsse und Wasserstände in den Oberflächengewässern, also in den Flüssen, sehr niedrig und auch die Seen im Land, in denen wir die Pegelstände erfassen, haben historische Niedrigwasserstände.
Zwei Beispiele. 97 Zentimeter misst die Oder heute Morgen in Frankfurt. 73 Zentimeter die Elbe bei Lenzen. Für viele Frachtschiffe ist das zu wenig. Sie brauchen rund 1,5 Meter Wassertiefe, um sicher fahren zu können. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt oder Havel erklärt, auf der Oder musste die Güterschifffahrt bereits teilweise eingestellt werden. Immerhin, die Pegel von Havel und Spree stehen im Vergleich höher. Der Grund laut Forscher Christian Wolter vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, dort halten Stauwerke das Wasser zurück. An Oder oder Elbe fließt es dagegen deutlich schneller ab.
Das ist das Schicksal der frei fließenden Flüsse, wenn das Wasser einmal weg ist, dann kommt doch nichts mehr nach. Oder und Elbe, die sind beide begradigt. Das heißt, Regen, wenn er fällt, fließt relativ schnell ab. Wir haben eine große Kapazität, Wasser abzuführen. Und Spree und Havel sind staureguliert. Und das führt dazu, dass dann im Sommer das Wasser eben einfach nicht mehr fließt. Es geht aber dann eben halt auch nicht verloren.
Doch ein Grund zur Entwarnung ist das nicht. Denn auch Spree und Havel leiden unter der anhaltenden Trockenheit, sagt Christian Wolter.
Hier haben wir jetzt das Problem, dass sich im Zuge des Klimawandels die Niederschläge verschieben. Dass in den Wintermonaten mehr Niederschläge fallen und in den Sommermonaten weniger, sodass die Trockenperiode im Sommer länger ist. Und gerade im Raum Berlin-Brandenburg, wenn das Wasser dann einmal abgeführt ist über die Flüsse, kommt tatsächlich auch kaum noch was nach.
Was kann hier eine Lösung sein? Eine Möglichkeit wäre, Flüssen mehr Raum zu geben, damit Regenwasser länger gespeichert wird, etwa in Auen entlang der Flüsse.
Wir müssen beginnen, die begradigten Flussoberläufe wieder in ihr natürliches Bett zu entlassen, sodass der Fluss nicht mehr eingestreckter, gerader Lauf ist, sondern eben auch wieder Nebengerinne hat. Das führt alles dazu, dass das Wasser fließt. Der Fluss bleibt ein Fluss, aber er fließt langsamer.
Eine kurzfristige Lösung wäre das allerdings nicht. Fürs Erste dürfte das Niedrigwasser die Region noch weitere Sommer beschäftigen.
Unser Reporter Felix Leitmeier war das zu den niedrigen Wasserständen auf Oder und Elbe. Der Sitz des Kommandos des Heeres in Strausberg heißt Hardenberg-Kaserne. Warum eigentlich? Benannt ist sie nach Karl Hans Graf von Hardenberg, einem der Mitverschwörer des gescheiterten Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944. Heute gab es dort eine Gedenkveranstaltung und unser Reporter Fred Pilarski war dabei.
An jedem Jahrestag wird auf dem Gelände der Strausberger Kaserne des militärischen Widerstands gedacht. An den Gedenktafeln für die Verschwörer von Stauffenberg und von Treskow legten Vertreter von Stadt und Bundeswehr auch in diesem Jahr Kränze nieder. Strausbergs Standortältester Sascha Zierold erinnerte in seiner Ansprache an das Schicksal des Attentäters Stauffenberg. Das eigene Gewissen zu befragen, Verantwortung zu übernehmen und Haltung zu zeigen, das seien Traditionen, die sich in der Bundeswehr fortsetzen, sagte der Brigadegeneral. Dem RBB sagte Zierold anschließend:
Klar ist, dass es hier um Werte geht und wir das Glück haben, dass wir in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung leben und dienen dürfen. Aber dass wir uns diese Werte, die nicht von alleine in uns wirken, immer wieder bewusst machen.
Die Aufregung um den Witz des Kabarettisten Uwe Steimle wenige Tage zuvor spielte in den Ansprachen an diesem Tag keine Rolle. Steimle hatte auf einer AfD-Veranstaltung mit Bezug auf Bundeskanzler Merz gefragt, wo denn Stauffenberg bleibe, wenn man ihn mal brauche. Dazu Uwe Rosenberg, Mitarbeiter der Stiftung Neu-Hardenberg.
Meine Gedanken sind gerade an so einen heutigen Tag wieder, was würden die Männer heute sagen, wenn sie heute wiederkämen und gleiche Tendenzen wie vor 33, die sich ja, man sieht ja viele Parallelen eigentlich dazu, wie die eigentlich missbraucht werden. Also da fehlen mir wirklich die Worte.
Uwe Rosenberg sprach im Auftrag der Familie des Mitverschwörers Graf Hardenberg auf der Veranstaltung. Dessen Geschichte zeige, wie schnell Freiheit und Rechtsstaatlichkeit verloren gehen können.
RBB24-Reporter Fred Pilarski über die jährliche Gedenkveranstaltung, die an die Verschwörer vom 20. Juli 1944 erinnert. Eine breite Gruppe aus militärischem und zivilgesellschaftlichem Widerstand hatte versucht, an diesem Datum Adolf Hitler zu töten und war damit gescheitert. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Yasser Speck.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. Zu hören auch in der ARD Sounds App.